Endstation Mord.
Dein Podcast rund um internationale Verbrechen. Hallo Jelena.
Hallo Jula.
Und herzlich willkommen zu unserer neuen Folge. Heute bist du ja dran mit deinem ersten Fall, Jelena.
Mhm.
Und ich freue mich schon richtig doll drauf.
Ich mich auch und ich bin sehr gespannt, was du dazu sagen wirst und auch die Zuhörer. Und wir wollten uns erstmal bedanken. Wir waren ganz überrascht, dass in unserer ersten Folge schon so viele Zuhörer dabei waren.
Es ging einfach so schnell.
Es ging so schnell und es war wirklich original so, dass wir alle 2 Sekunden aktualisiert haben und andauernd irgendjemand von uns beiden geschrieben hat, oh Gott, jetzt sind es schon 20. Richtig. Und auf einmal waren es 50 und das ging die ganze Zeit so weiter. Also ja, wie gesagt, wir waren sehr überrascht.
Oh, und ja. Auf Instagram haben wir ja auch schon einiges Feedback bekommen.
Genau, und ihr könnt uns da sehr, sehr gerne folgen. Wir schreiben auf jeden Fall unser Profil in die Beschreibung, damit ihr da mal raufklicken könnt.
Genau.
Und ja, dann würde ich sagen, starten wir mit dem Fall heute. In meinem heutigen Fall geht es um die damals 19-jährige Jessica Lane Chambers. Jessica wurde am 2. Februar 1995 in Clarksdale, Mississippi, als jüngstes von 7 Kindern geboren. Ihre Eltern trennten sich, als sie 4 Jahre alt war, woraufhin ihr Vater die Familie verließ, jedoch im selben Ort wohnen blieb, sodass Jessica ihn weiterhin oft besuchte. Sie war während ihrer Highschool-Zeit im Cheerleading-Team und hatte viele Freunde und Leute, die sie mochten. Auch gab es bereits Zukunftspläne, denn Jessica wollte gerne Krankenschwester werden. Doch als sie 17 Jahre alt war, gab es einen schweren Schicksalsschlag in der Familie. Jessicas ältester Bruder starb 2012 bei einem Verkehrsunfall. Für Jessica und ihre Familie brach eine Welt zusammen und Jessica veränderte sich. Sie verließ das Cheerleading-Team und änderte ihren Freundeskreis, der nicht gerade den besten Einfluss auf sie hatte. So kam es immer wieder zu Streitereien und Konflikten innerhalb ihrer Familie und vor allem unter Jessica und ihrer Mutter. Jessica schaffte dann 1,5 Jahre später ihren Highschool-Abschluss und auch das Verhältnis zu ihrer Mutter war wieder besser. Ihren Zukunftsplan, Krankenschwester zu werden, stellte sie jedoch erstmal hinten an, da sie nach der Highschool Geld verdienen wollte, weshalb sie in einem Souvenirladen in Clarksdale anfing zu arbeiten. Kommen wir zum 6. Dezember, einem eigentlich anfangs ganz gewöhnlichen Tag. Jessica traf sich an diesem Samstagvormittag mit einem Jungen namens Quentin, den sie wenige Wochen kannte und mit dem sie schließlich ihre beste Freundin Keisha mit dem Auto von der Arbeit abholte. Gemeinsam fuhren sie dann noch durch die Gegend, hörten Musik und hingen ab, bis sie Quentin schließlich nach Hause gefahren haben und Jessica Keisha dann im Anschluss ebenfalls zu Hause abgesetzt hat. Als Jessica dann wieder nach Hause kam, tat sie das, was vermutlich viele Teenager taten. Sie ruhte sich aus und machte Mittagsschlaf. Später an diesem Nachmittag bekam sie einen Anruf, woraufhin sie sich im Badezimmer fertig machte und auch als sie aus dem Badezimmer kam, telefonierte sie noch. Gegen 17 Uhr sagte Jessica ihrer Mutter Bescheid, dass sie sich etwas zu essen holt, ihr Auto sauber macht und anschließend zurück sein wird. Doch Jessica wird nicht zurückkommen. Die Mutter rief Jessica um 18.45 Uhr an, da sie sich Sorgen machte, denn sie wollte ja eigentlich nur etwas zu essen holen und ihr Auto reinigen. Jessica sagte ihr daraufhin, dass alles in Ordnung sei und sie bald zurück sein werde. Normalerweise hört Jessica Musik im Auto, doch in diesem Moment ist es ungewöhnlich leise. Keine Musik, keine Hintergrundgeräusche, wie die Mutter im späteren Prozess berichten wird. Und nun machen wir einmal einen kleinen Zeitsprung, denn gegen 20.09 Uhr machten 2 Männer am Waldrand an der Heron Road eine Entdeckung. Sie sahen Rauch und als sie näher hinschauten, sahen sie, dass etwas brannte. Die Flammen ragten bis in die Baumkronen der umliegenden Bäume. Also das Feuer war wirklich so heiß und brannte so extrem, dass die Blätter in den Baumkronen bereits glühten und ja, wie gesagt, die Männer konnten nicht näher rangehen.
Wahnsinn.
Und riefen dann daraufhin die Feuerwehr. Als diese wenige Minuten später eintraf und näher ranging, sahen die Feuerwehrmänner, dass es sich um ein Auto handelte, was da brannte. Doch das war nicht alles, was die Feuerwehrmänner sahen. Einer der Feuerwehrmänner namens Cole Haley bemerkte plötzlich eine wankende Person im Hintergrund, die mit ziemlich unsicheren und schleppenden Bewegungen und Schritten auf sie zuging und »Help me, help me, help me« schrie. Ein Feuerwehrmann beschrieb, dass es aussah wie ein Zombie wegen dieser Armhaltung, also dass die Person hatte die Arme einfach von sich gestreckt und lief dann mit sehr, sehr schleppenden Bewegungen auf die Männer
zu. Das war auch das, wie ich mir das gerade vorgestellt habe, also wie so eine Zombie-Figur, die auf einen zukommt.
Der Feuerwehrmann entschuldigte sich dann später noch für diese Aussage, aber das war halt das, was er in dem Moment, wie er es wahrgenommen hat.
Ja.
Und an dieser Stelle möchte ich einmal eine Triggerwarnung aussprechen, denn ich beschreibe hier gleich die Art der Verbrennungen und Verletzungen, die die Person hatte. Und falls einige von euch das vielleicht nicht so gut hören können und sich bildlich vorstellen wollen, dann schreiben wir die Zeit, die ihr überspringen müsst, in die Beschreibung unten rein. Er sah, dass die Person, die nur in Unterwäsche bekleidet war, extreme Verbrennungen sowohl am Körper als auch im Gesicht hatte. Er konnte zunächst nicht erkennen, ob es sich um eine Frau oder einen Mann handelte, da die Verbrennungen extrem stark waren. Nachdem Cole der Person eine Decke gab, sackte diese in sich zusammen. Auf dem Boden liegend fragte er nach dem Namen und bekam die Antwort Jessica Chambers. Ich muss an dieser Stelle einmal erwähnen, dass der Feuerwehrmann Cole Jessica kannte. Er hat sie anfangs zwar nicht erkannt, aber als er dann ihren Namen hörte, beziehungsweise als sie ihren Namen versuchte zu sagen, was ihr aufgrund ihrer unglaublich starken Verbrennung sehr, sehr schwer gefallen sein muss, hat er den Namen dann mit ihr in Verbindung gebracht.
Oh, da kriege ich richtig Gänsehaut.
Ja, schlimm, oder?
Ja.
Er fragte, was passiert ist, und sie antwortete darauf, dass sie jemand angezündet habe. Auf die Frage, wer ihr das angetan hat, sagte sie, Eric did this. Zumindest verstand er dies. Wie man später herausfand, hatte Jessica Brennflüssigkeit an ihrem Körper, im Gesicht, im Rachen und in der Nase. 95% ihres Körpers hatten Verbrennungen zweiten und dritten Grades.
95?
Ja.
Boah, Wahnsinn. Ja.
Cole Haley, also der Feuerwehrmann, der Jessica kannte, sagte später im Prozess aus, dass Jessicas Haare komplett verbrannt waren und abstanden. Also ihre Haare waren blond. Und die waren jetzt komplett schwarz und standen ab.
Okay.
Ihr Gesicht war schwarz vom Feuer, ihr Körper schwer verbrannt und ihre Zunge und der Rachenbereich ebenfalls komplett schwarz. Ihre Haut löste sich bereits teilweise im Gesicht, also vor allem die Wangenpartie löste sich von den Lippen ab.
Mhm.
Cole ist seit diesem Vorfall so schwer traumatisiert, dass er nicht mehr als Feuerwehrmann arbeiten kann und auch privat eingeschränkt ist. Also ich habe mir den Prozess angeschaut und das war wirklich ganz, ganz schlimm zu sehen. Also alle Feuerwehrmänner hatten Tränen in den Augen und vor allem Cole hat es wirklich, glaube ich, besonders schwer erwischt. Wahrscheinlich auch, weil er sie kannte. Ja, also er ist auf jeden Fall psychisch total mitgenommen und kann das Haus nicht mehr verlassen seit diesem Vorfall. Und wie gesagt, er kann seitdem auch nicht mehr als Feuerwehrmann arbeiten. Während der Notarzt bereits auf dem Weg zur Heron Road war, versuchte die Polizei, so viele Fragen wie möglich zu stellen. Es haben 8 Rettungskräfte unabhängig voneinander den Namen Eric oder Derek von Jessica gehört. Einer der Rettungskräfte sagte im späteren Prozess aus, dass er auch nach dem Nachnamen gefragt habe, woraufhin sie nichts sagte und es auf ihn den Eindruck machte, als würde sie den Kopf schütteln wollen, doch nicht genug Kraft hierfür hatte. Jessica wurde direkt ins Krankenhaus gebracht und im Krankenhaus angekommen teilten die Ärzte den Eltern mit, dass sie nichts für Jessica tun können und die Verbrennung einfach zu stark seien. Jessicas Mutter hielt ihre Hand, bis Jessica schließlich in den frühen Morgenstunden des nächsten Tages verstarb. In der Stadt fragte sich mittlerweile jeder, wer Jessica so etwas angetan haben könnte. Die Ermittlungen begannen direkt am 7. Dezember. Das Fahrzeug von Jessica wurde bereits am 6. Dezember abtransportiert, um nach Spuren untersucht zu werden. Wenige Meter von dem Ort, an dem das brennende Fahrzeug gefunden wurde, fand man auch Jessicas stark verbrannte Kleidung und ihr Handy, welches ausgeschaltet war. Das Handy schien vor dem Brand aus dem Auto geworfen worden zu sein, da dieses keinerlei Beschädigung aufwies und es hat sich vermutlich dann durch die starke Hitze selbst ausgeschaltet.
Mhm.
Und auch Jessicas Schlüssel fand man auf der Heron Road, nämlich zwischen einer Tankstelle und dem Ort, an dem das brennende Auto gefunden wurde. Die Schlüssel wiesen ebenfalls keinerlei Brandspuren auf. Ich muss dazu sagen, dass die Schlüssel von einer Person aufgehoben worden sind, die sie anschließend mit nach Hause genommen hat. Und erst danach wurde die Polizei informiert. Also die Polizei wusste nicht mehr, wo genau die Schlüssel lagen, aber sie konnte es in etwa rekonstruieren. Ermittler fokussierten sich zunächst einmal auf eine kleinere Personengruppe im Umkreis, die den Namen Eric oder Derek hatte. Diese Ermittlungen blieben jedoch erfolglos. Und je mehr Leute von dem Fall mitbekommen hatten, desto mehr Informationen gelangen dann auch an die Polizei. Daraufhin schaute sich diese die Videos der Überwachungskamera der Tankstelle einmal genauer an. Auf dem Video ist zu sehen, wie Jessica sich wenige Sekunden das Handy ans Ohr hielt, es wegpackte und es sich kurze Zeit später ans Ohr hielt und diesmal zu telefonieren scheint. Auch sieht man, dass Jessica scheinbar von jemandem angesprochen wurde, zu dem sie kurze Zeit später ging, um der Person eine Zigarette zu geben. Ermittlungen in diese Richtung blieben jedoch erfolglos, da die Person nicht ausfindig gemacht werden konnte und sie außerhalb der Überwachungskamera war. Als die Polizei die Auswertungen des Handys von Jessica einige Tage später hat, lässt sich nachvollziehen, wo Jessica am Tattag war und mit wem sie geschrieben und telefoniert hat. Und so kommen die Polizisten schließlich auf Quentin Tellis, mit dem sich Jessica gemeinsam mit ihrer besten Freundin Keisha ja am Vormittag des 6. Dezember getroffen hat. Dieser streitet zunächst in den Befragungen generell ab, Jessica an diesem Tag gesehen zu haben. Erst als die Polizisten erwähnen, dass sie aufgrund der Handyauswertung und Zeugenaussagen wissen, dass er sich mit Jessica getroffen hat, gab er zu, dass die beiden sich am Vormittag trafen, er sie nach 11 Uhr jedoch nicht mehr gesehen habe. Als dieser jedoch mit den Beweisen konfrontiert wurde, dass die beiden sich auch im Anschluss nochmal getroffen haben, gab Quentin auch dies schließlich zu. Allerdings sei er dann irgendwann aus dem Auto gestiegen und Jessica weitergefahren. Außerdem kam gegen 19.42 Uhr eine Nachricht auf Jessicas Handy an, in der stand, dass seine Freundin bei ihm übernachte und er sich morgen melde. Er wünschte ihr dann noch eine gute Nacht und süße Träume und beendete mit diesen Worten seine Nachricht. Die Polizisten ließen sich dann noch sein Handy geben, mussten ihn jedoch an Mangel aus Beweisen gehen lassen. Jula, was meinst du denn, was ein vergebener Mann für einen Nachrichtenverlauf mit einem anderen Mädchen haben könnte?
Also ich muss gestehen, ich fand es jetzt schon ein bisschen komisch, dass eine Freundin bei ihm übernachtet hat.
Mhm. Seine Freundin.
Seine Freundin?
Seine Freundin.
Ich habe eine Freundin verstanden.
Nein, er hat in der Nachricht geschrieben, dass seine Freundin noch bei ihm übernachte.
Okay.
Mhm.
Das verwirrt mich jetzt, um ehrlich zu sein. Mhm. Weil ich dachte, dass Jessica seine Freundin war.
Nein, jein.
Was ich denke, was für einen Nachrichtenverlauf ein vergebener Mann mit einer anderen
was hat. Was die geschrieben haben generell.
Mit einer anderen.
Mit Jessica.
Obwohl er vergeben ist.
Mhm.
Das möchte ich, glaube ich, gar nicht wissen.
Nein? Soll ich dir sagen?
Ja.
Zunächst einmal keinen, denn er hat sämtliche Nachrichten und Daten mit Jessica gelöscht. Oh. Nun könnte man sich natürlich fragen, warum man direkt nach dem gewaltsamen Tod einer Person, mit der man ja offenbar mehr oder weniger engen Kontakt hatte, sämtliche Daten mit dieser löscht. Aber auch da hatte Quentin eine Antwort drauf. Er hat keinen richtigen Sinn dahinter gesehen, die Daten und Verläufe zu behalten.
Ach so, ja, das macht ja Sinn.
Genau. Einige Handydaten konnten dennoch wiederhergestellt werden. Am 29.11.2014 rief Jessica Quentin das erste Mal an, nachdem er ihr seine Nummer gegeben hat. Sie speicherte diese jedoch nicht ein. Quentin hat ihr immer wieder Nachrichten mit sexuellen Annäherungsversuchen geschickt, die von Jessica zurückgewiesen wurden. So schrieb er ihr am 3.12. zum Beispiel "I'm horny", also so viel wie "ich bin geil". Woraufhin sie nur "Oh Lord" schrieb, also "Oh Gott". Dies wiederholte sich am nächsten Tag noch einmal mit genau den gleichen Worten. Auch am Tattag machte er 4-mal sexuelle Andeutungen, welche sie jedes Mal verneinte und ablehnte. Währenddessen gab es auch noch weitere interessante Aufnahmen der Überwachungskamera der Tankstelle, an der Jessica am 6.12. beim Tanken und Telefonieren gefilmt wurde. Denn das Haus der Schwester von Quentin Tellis befindet sich direkt gegenüber dieser Tankstelle und ist teilweise auf der Kamera mit drauf. Auf der Kamera zu sehen ist, dass das Auto von einer männlichen Person gegen 19.50 Uhr von der Auffahrt gefahren wurde und auf die Heron Road fährt Richtung Tatort. Außerdem gab es einen nachweislich einige Tage zuvor gefüllten weißen Benzinkanister, der mittlerweile leer war. Quentin sagte daraufhin, als man ihn damit konfrontierte, dass er den Sprit für sein Motorrad brauchte. Doch zu diesem Zeitpunkt reichten die Beweise noch nicht für einen Prozess gegen Quentin Tellis aus und so kommt es erst im September 2017 zum Prozess. Der Prozess sollte so fair wie möglich sein und so gab es in der Jury 7 Männer und 5 Frauen, die von weiter weg kamen, sodass die Chance für sie, etwas von dem Fall gehört zu haben oder gar Details zu kennen, ziemlich gering war. Die Tatsache, dass Jessica selbst den Namen Eric oder Derek mehrfach gesagt hat und dies von verschiedenen Rettungskräften ausgesagt wurde, kam immer wieder zur Sprache in diesem Prozess. Denn Eric oder Derek und Quinton klingen nicht gerade nach demselben Namen und hören sich auch nicht wirklich ähnlich an. Auch Jessicas beste Freundin Keisha sagte hierbei aus, dass Jessica Quinton nicht mit einem anderen Namen vorgestellt habe. Hätte ja auch sein können, dass Jessica den Namen Quinton nicht kannte, sondern ihn unter Eric oder Derek kennengelernt hat.
Stimmt.
Dementsprechend ist die Wahrscheinlichkeit ziemlich gering. Die Verteidigung von Quinton Tellis äußerte zu Beginn, dass die Handyortung kein Beweis dafür sei, dass Quinton und Jessica am selben Ort gewesen seien. Denn Kirtland, also die Stadt, in der sich das Ganze abspielt, sei eine kleine Stadt und es gäbe nicht allzu viele Sendungsmaste, weshalb dies kein zuverlässiger Hinweis sei. Und an dieser Stelle möchte ich einmal wieder eine Triggerwarnung aussprechen, denn ich beschreibe gleich erneut die Verbrennungen des Chirurgen Dr. Hickerson, der auf Verbrennungen spezialisiert ist, und die Aussagen von Dr. Barnhart, die Jessicas Autopsie durchführte. Dr. Hickerson sagte im Prozess aus, dass 95% ihrer Hautverbrennungen zweiten und dritten Grades aufwiesen. Er machte deutlich, wie stark diese Verbrennungen waren, indem er erzählte, inwieweit sich die einzelnen Stadien der Verbrennung äußern. So ist zum Beispiel eine Verbrennung ersten Grades gleichzusetzen mit der Verbrennung, die man bei einem Sonnenbrand hat.
Okay.
Bei Verbrennungen der Art sind alle Hautschichten betroffen und bei der Fläche ihrer Verbrennungen gab es keinerlei Überlebenschancen. Sie war in einem absoluten Schockzustand, in dem sie mit großer Wahrscheinlichkeit wusste, dass sie stirbt. Ihre Haut war so stark verbrannt, dass sie bereits an einigen Stellen lederartig war. Er sagte außerdem, dass es in ihrem Zustand nicht möglich war, deutlich sprechen zu können, auch weil ihr Rachen, die Zunge und das Gesicht so stark verbrannt waren. Sie hätte laut seinen Aussagen die Lippen nicht so bewegen können, dass eindeutige und vor allem deutliche Worte gesprochen werden konnten. Es ist also laut seiner Einschätzung sehr wahrscheinlich, dass sie etwas anderes sagen wollte als Eric oder Derek und Eric did this. Und ich habe einen Kommentar gelesen, in dem stand, dass wenn man Eric did this mit geöffneten Lippen und undeutlich ausspricht, dass man dieses did this auch mit Tellis gleichsetzen könnte. Nur ein kleiner Impuls.
Ich habe vorhin auch schon überlegt, wenn ja wirklich der komplette Mund verbrannt war und die Zunge so schwarz war und so, sodass man ja wahrscheinlich gar nicht mehr sprechen kann.
Nee.
Und da dann wirklich zu sagen, ja, sie hat Eric did this gesagt, also ist ein bisschen sehr weit aus dem Fenster gelehnt, finde ich.
Ja, auf der anderen Seite haben ja 8 Rettungskräfte unabhängig voneinander den Namen verstanden.
Ja, okay. Aber ich weiß nicht, ob ich darauf dann eine komplette Verhandlung aufbauen würde.
Ja, das stimmt. Dr. Hickerson kam außerdem zu dem Entschluss, dass Jessica gesessen haben muss, als sie die Verbrennung erlitten hat. Denn an ihrem Rücken und dem Gesäß entlang der Oberschenkel hinten waren ihre Verbrennungen deutlich geringer als die auf der Vorderseite ihres Körpers. Dr. Aaron Barnhart, die Jessicas Autopsie durchführte, unterstützte noch einmal Dr. Hickersons Aussagen bezüglich der Körperregionen, die stark und weniger stark betroffen waren von den Verbrennungen. Ihrer Einschätzung zufolge lassen die weniger starken Verbrennungen am Gesäß, Rücken und an den Fußsohlen ebenfalls darauf schließen, dass sie saß. Die Staatsanwaltschaft kommt schließlich zu folgendem Tathergang am 6.12. Jessica und Quinton verabredeten sich am Abend, nachdem sie auch den Vormittag gemeinsam verbrachten. Als Jessica an der M&M-Tankstelle von den Überwachungskameras gesehen wurde, telefonierte sie kurz mit Quinton. Jessica ist gegen 18 Uhr auf dem Weg nach Batesville, wo sie mit Quinton bei Taco Bell ist. Gegen 18.30 Uhr sind Jessica und Quinton wieder zurück in Kirtland, wo die beiden laut Aussagen von Quinton Marihuana rauchten, was nachweislich bei Jessica festgestellt wurde. Jessica telefonierte etwa eine Viertelstunde danach mit ihrer Mutter. Bei diesem Gespräch war auch Quinton nach eigenen Aussagen anwesend. Also die Mutter hatte recht mit ihrer Vermutung, dass sie nicht alleine war und es ungewöhnlich leise war.
Mhm.
Im Zeitraum danach bis etwa 19.26 Uhr sind weder Jessica noch Quinton am Handy. 5 Frauen versuchten Quinton zu erreichen.
Oh mein Gott.
Doch er reagierte nicht. Ein richtiger Frauenheld.
Ja, anscheinend.
Laut Handyortung befanden sich jedoch beide nach wie vor im selben Ort, weshalb die Staatsanwaltschaft darauf schließt, dass Quentin versucht hat, mit Jessica zu schlafen, denn auch der Rücksitz des Autos war zurückgeklappt. Hier vermutet die Staatsanwaltschaft, dass Jessica dies nicht wollte und Quentin Jessica erwürgt hat, bis sie bewusstlos war. Dieser jedoch dachte, dass sie tot wäre. Er fuhr daraufhin das Auto zu dem Ort, an dem es schließlich brennend entdeckt wurde, was auch die DNA-Spuren am Schlüssel erklären würde. Im Anschluss müsste er dann zum Haus der Schwester gelaufen sein, hätte den vollen Benzinkanister mitgenommen, den er nach eigenen Aussagen für sein Motorrad brauchte. Ich habe nachgeschaut, wie lange man ungefähr von dem Ort, an dem Jessicas Auto gefunden wurde, bis hin zu dem Haus der Schwester brauchte. Und das waren um und bei 15 bis 20 Minuten, wenn man an der Straße entlang läuft.
Okay.
Und es gibt wohl eine Abkürzung durch den Wald. Ich weiß nicht, wie lange man da brauchte.
Okay.
Oder bräuchte. Er wäre dann schließlich mit dem Auto der Schwester zum Tatort gefahren, was die Überwachungskamera ja nachweislich aufgenommen hat. Am Tatort angekommen, hätte er Jessica und das Auto angezündet und wäre dann wieder zum Haus der Schwester gefahren, um den Benzinkanister zurückzustellen und zu sich nach Hause zu laufen. Auch bei der Aussage, dass Jessica gewürgt worden sein soll, widersprach die Verteidigerin von Quentin Tellis der Staatsanwaltschaft, denn es gab keinerlei Beweise dafür, dass Jessica tatsächlich gewürgt wurde. Hier muss man allerdings auch dazu sagen, dass die Haut ja gerade im Gesicht und am Hals sehr, sehr stark verbrannt war, sodass Dr. Barnhart dies vermutlich gar nicht mehr hätte feststellen können. Einer dieser fünf Frauen, die Quentin Tellis am Tatabend geschrieben hat, ist übrigens mittlerweile seine Ehefrau.
Was?
Nach diesem Prozess, bei dem wirklich sehr viele Menschen Aussagen machten, kam die Jury zu keinem einstimmigen Urteil. Es fand daraufhin ein Wiederaufnahmeverfahren statt mit neuen Fachleuten, also anderen Ärzten, anderen Polizisten etc., die vielleicht nochmal andere Seiten beleuchten und dadurch eventuell Schwung in den Fall bringen. Doch auch dieser Prozess galt schließlich als Fehlprozess, da die Jury erneut zu keinem Urteil kam. Sechs der Geschworenen haben für schuldig und die anderen sechs für unschuldig gestimmt. Doch da Quentin zu diesem Zeitpunkt bereits wegen Kreditkartenbetrugs im Gefängnis saß, kommt er auch im Anschluss des Wiederaufnahmeverfahrens ins Gefängnis, um die Strafe weiter abzusitzen und somit eben nicht frei. Er hatte nämlich die Kreditkarten einer anderen mit 30 Messerstichen getöteten jungen Frau bei sich, die er auch genutzt hat. Mit dem Mord der Frau wurde er zwar in Verbindung gebracht, da er zu dieser Kontakt hatte und sich auch mit ihr traf. Es gab allerdings auch hier keinerlei Beweise dafür, dass er den Mord begangen hat.
Das gibt's doch gar nicht.
Viele Menschen rätselten und es kamen immer wieder Gerüchte auf, wie das eben bei vielen Fällen so ist, die so viele Fragen offen lassen und niemand schuldig gesprochen wird. Zum Beispiel ist es immer wieder Thema, dass der mittlerweile Ex-Freund der Schwester Eric heißt. Ich glaube, die beiden waren zum Tatzeitpunkt zusammen, mittlerweile jedoch wohl nicht mehr. Und dieser Eric ist übrigens auch der Cousin von Chiquita Jackson, also der Ehefrau von Quentin Tellis.
Wurde der denn damals auch überprüft?
Es wurden wohl alle überprüft, aber es konnte halt nachweislich nichts festgestellt werden.
Okay.
Und die Schwester hat sich übrigens den Namen Eric auf den Handrücken tätowieren lassen.
Jo.
Zu diesem Zeitpunkt. Für die Familie war der Freispruch von Quentin, wie man sich vorstellen kann, ein Schlag ins Gesicht. Viele offene Fragen und niemand, der für das Geschehene zur Rechenschaft gezogen wird. Ich kann mir vorstellen, dass man dadurch dann wirklich nochmal schwieriger mit dem Fall abschließen kann, als sowieso schon.
Ja, auf jeden Fall.
Das war's.
Okay.
Was sagst du?
Ich bin gerade so ein bisschen geschockt.
Mhm.
Weil ich das ganz schön heftig fand.
Ja.
Ich kannte den Fall auch noch nicht.
Okay.
Hab da noch nichts von gehört vorher. Ja, ich muss einfach gerade an diese Familie denken, die ja immer noch nicht weiß, was da jetzt damals passiert ist.
Ja.
Dieses arme Mädchen, mit dem sowas angestellt wurde.
Mhm.
Ja, finde ich ganz schön krass. Da muss man erstmal so ein bisschen drauf rumdenken, glaube ich.
Ja, also ich fand den Fall auch irgendwie sehr frustrierend unbefriedigend.
Ja, richtig.
Wahrscheinlich auch dadurch, dass niemand schuldig gesprochen wurde, obwohl es ja schon sehr viele Indizien dafür gab, aber eben halt auch sehr viele dagegen.
Ja, irgendwie hat man die ganze Zeit so das Gefühl gehabt, ja, es ist offensichtlich, was da passiert ist, wer schuld ist. Ja. Auch am Anfang, weil sie ja dann anscheinend dann doch noch was sagen konnte, hat man gedacht, ja gut, dann findet man wenigstens jemanden. Ja. Aber trotz dieser ganzen Spuren.
Ja, das stimmt.
Weißt du, warum ihre Kleidung neben dem Auto gefunden wurde, warum sie die nicht anhatte?
Also entweder denke ich mal, dass es vielleicht wirklich zu sexuellen Handlungen kam.
Ja.
Sie dann aber vielleicht sich doch umentschieden hat und es nicht mehr wollte. Oder aber, als sie Feuer gefangen hat, dass sie sich dadurch dann die Kleidung eventuell ausgezogen haben könnte, weil das ja so das Erste ist, was wahrscheinlich anfängt zu brennen.
Ja, stimmt, das macht Sinn.
Damit sie dann einfach weniger Fläche hat, die noch brennt.
Ja.
Das wären jetzt so für mich Erklärungen, die eventuell in Frage kämen.
Oh, stell dir das mal vor, du sitzt da und, oh nee, dann kippt jemand erstmal eine Ladung Benzin über dich und zündet dich an.
Ja.
Und das muss ja jemand gewesen sein, den sie irgendwie kannte, weil sonst wäre die Person ja gar nicht so dicht an sie rangekommen.
Ja, eben, ja.
Also ein Wildfremder, der einem irgendwas antun möchte, der beschüttet dich nicht mit Benzin und zündet dich an.
Nee.
Also das ist ja wirklich so eine grausame Tat, da muss er wirklich ja Hass mitgespielt haben. Also finde ich auf jeden Fall.
Ja. Ja, das stimmt. Ja, ich hatte auch echt sehr, sehr häufig Gänsehautmomente und musste zwischendurch wirklich Pause machen. Vor allem wurden während des Prozesses auch sehr viele Bilder von Jessica gezeigt, von den Verbrennungen.
Ja.
Und da musste man dann schon echt zwischendurch schlucken und pausieren und sich erstmal ablenken.
Das glaube ich.
Bevor man das weiterschauen kann. Ja.
Wahnsinn.
Und was mich sehr, sehr berührt hat, war der Feuerwehrmann, der Jessica kannte.
Richtig.
Das war wirklich ganz schlimm, den weinen. Und man hat wirklich sein Leid in seinen Augen gesehen.
Ja.
Also, ja, schrecklich.
Also ich glaube, es ist generell schwer, wenn du so jemanden dann siehst und triffst und wenn du dem helfen möchtest und du merkst, du kannst dem gar nicht mehr helfen. Aber wenn es dann auch noch jemand ist, den du kennst und magst und... Also da haben Feuerwehrmänner und Rettungssanitäter
auf jeden Fall
definitiv meinen vollsten Respekt.
Ja, meinen auch auf jeden Fall. Ich könnte sowas nicht.
Nein, und ich bin froh, dass es Menschen gibt,
die das sowas können. Ja, das stimmt. Uns wird natürlich auch sehr interessieren, was ihr zu dem Fall zu sagen habt. Und ihr könnt uns auch sehr, sehr gerne Feedback dalassen. Sowohl auf Instagram oder auch als E-Mail. Die Daten dazu setzen wir euch auf jeden Fall in die Beschreibung.
Wir würden uns auf jeden Fall sehr drüber freuen, auch mal was von euch zu hören.
Genau. Beim nächsten Mal ist Jula dann wieder dran mit ihrem Fall. Da freue ich mich auch schon sehr drauf und ich bin schon sehr gespannt.
Ich hoffe, dass ihr genauso gespannt darauf seid und deshalb in 2 Wochen wieder reinhört.
Ja, dann beenden wir den Podcast an dieser Stelle und sagen bis zum nächsten Mal.
Tschüss!